Wir haben dementsprechend auch verdient, dass dieser Staat diese Entscheidung generationengerechter trifft, als er sie aktuell trifft. Wir können das einfordern und auf der anderen Seite werden wir auch bereit sein, Aufgaben zu übernehmen.
Wie können wir Polarisierung begegnen und Europa stärken? Hi, ich bin Mushta Scherzada und das ist Gesellschaft besser machen, ein Podcast der Körber Stiftung. Hier spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen, die genau diese Fragen bewegen. Viele junge Menschen fühlen sich von der Politik übergangen. Woran liegt das und warum erleben wir gerade unter jungen Wählerinnen und Wählern eine zunehmende Polarisierung? Darüber spreche ich heute mit Quentin Gärtner. Der 18-Jährige hat als ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz die Interessen von rund 7,5 Millionen Schülerinnen und Schülern in Deutschland vertreten und dabei für ziemlich viel Aufsehen gesorgt. Er fordert eine stärkere politische Teilhabe von jungen Menschen und wehrt sich gegen das Klischee der faulen Gen Z. Sein großes Herzensthema ist die mentale Gesundheit von Schülerinnen und Schülern und in der Debatte um das neue Wehrdienstgesetz wurde er als erster Jugendlicher im Bundestag angehört. Heute ist er neben seinem Bachelorstudium weiterhin politisch aktiv, engagiert sich bei Bündnis 90 Die Grünen und gehört zum Beraterkreis von Cem Özdemir. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Quentin.
Hi, cool, dass ich hier sein darf.
Kleiner Spoiler, du studierst nicht Politikwissenschaften, wie man durchaus annehmen könnte, sondern molekulare Biotechnologie. Hat das mit dem Gehörtwerden in der Politik am Ende doch nicht geklappt oder warum hast du dich für diesen Weg entschieden?
Also es fragen mich eigentlich immer alle Leute. Quentin, musst du nicht eigentlich Povi machen?
Und dann hast du aus Prinzip gesagt, nö.
Nee, das geht nicht. Genau, nee. Also ich, für mich war immer klar, ich will Politik machen, weil mir das Spaß macht, weil ich das Gefühl habe, ich habe Impact und weil ich auch das Gefühl habe, ich kann das ganz gut so, aber ich wollte nie vollkommen davon abhängig sein. Weil ich glaube, das ist so ein ganz gefährlicher Raum, in dem man irgendwann betritt, wenn man sozusagen nur das kann, nur Politik gelernt hat sozusagen, dass man dann irgendwann aus dieser Blase nicht mehr rauskommen kann. Und wenn man sich wohlfühlt in der Blase, dass alles toll ist, dann ist das ja kein Problem. Aber Politik ist halt nicht zwangsläufig eine Wohlfühlblase. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ich später in meinem Leben mir denken werde, ja, also vielleicht will ich irgendwann mal den Exit machen und habe ich dann mit molekularer Biotechnologie gefunden und ich habe immer schon beides gemacht. Ich habe auch schon zur Schule sozusagen immer so einen naturwissenschaftlichen Pfad verfolgt und auch immer so ein bisschen so einen politischen Pfad. Also es war immer so, dass beides bei mir so ein bisschen parallel lief und ich versuche das, solange es geht, auch aufrechtzuerhalten. Aber ist natürlich, wenn man das studiert, was ich studiere, ist schwieriger zum Beispiel so politische Termine auch noch parallel zu koordinieren.
Du hast schon mit 12 Jahren entschieden, dass du dich politisch engagieren möchtest. Was hat dich denn eigentlich motiviert, in die Politik zu gehen, beziehungsweise gab es da einen bestimmten Auslöser, wo du gesagt hast, da muss ich jetzt was machen?
Ja, das war 2019. Und 2019 gab es eigentlich eine Sache, die ganz viele junge Menschen politisiert haben. Und das war Fridays for Future. Und ich war damals auch, habe mir das Rezo-Video angeschaut, fand das irgendwie sehr, sehr spannend. Und ich komme jetzt aus einem Haushalt. Ich würde nicht sagen, dass es alles konservativ gewesen ist, aber mein Vater war zum Beispiel ist Altstipendiat bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und ist jetzt nicht so, dass da sozusagen so eine riesige Euphorie gegenüber grünen Themen bestand. Und das war das erste Mal, dass ich ein Thema hatte, wo ich so richtig auch eine andere Meinung hatte als meine Eltern.
Vielleicht nochmal ganz kurz dazwischen geschoben, du hast gerade Rezo erwähnt, für alle, die es nicht wissen. Ein sehr, sehr bekannter Influencer. Und welches Video von ihm hast du damals gesehen?
Das hieß Die Zerstörung der CDU. Also rückblickend auch sehr, sehr populistischer Titel. Aber das ging ja komplett durch die Decke. Das hatte irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Millionen Aufrufe dann. Das wurde zu einem Politikum. Philipp Amthor sollte ein Antwortvideo drehen aus der CDU-Parteizentrale. Das wurde in Talkshows diskutiert. Das hat richtig was ausgelöst. Weil das das erste Mal so war, dass so diese Sphäre von YouTube und die Sphäre der Tagespolitik sich so krass überschnitten haben. Und das hat ganz, ganz viele junge Menschen mitgenommen. Das war eben auch in der Phase mit Fridays for Future, wo ganz viele junge Menschen mobilisiert wurden. Und ich war einer von denen, die sich damals sozusagen da auch da abgeholt gefühlt hatten und gesagt haben, wir müssen was beim Thema Klima machen und bin dann auch auf Demos gegangen und so. Das war so der Einstieg, auch wenn ich heute nichts mehr mit Fridays for Future zu tun habe und auch an ganz vielen Stellen die Bewegung kritisieren würde.
Was stört dich an der Bewegung?
Es war dann irgendwann so, dass wir nicht mehr nur über Klima geredet haben. Das Schöne an Fridays for Future war, dass 2019 auf den Höhepunkten der Proteste, da waren von diesen schöpfungsbewegten Menschen in der CDU bis zu extremen linken marxistischen Gruppen oder so, da sind alle einfach mitgelaufen. Und deswegen hat man so eine breite Masse, weil man ganz viele Menschen, die sich eigentlich in ganz vielen politischen Bereichen nicht Meinung teilen, zumindest mal hinter dieses Thema gekriegt hat. Und das hat das hat was bewegt. Und irgendwann, weil halt die Organisatoren immer schon sehr links waren, und auch als dann die Teilnehmer ein bisschen weniger wurden, wurde sozusagen ein Kern entblößt, der sich nicht nur über Klima unterhalten wollte, der sich dann auch noch über Afghanistan unterhalten wollte. Und dann ging es darum, wenn man in der Orga-Gruppe dabei ist, irgendwie im Organisationsteam, dann soll man noch bitte einmal in der Woche einen antirassistischen Lesezirkel besuchen und man soll sich hier noch weiterbilden und man soll. Und Antirassismus ist ein wichtiges Thema und auch Afghanistan-Politik konnte man 2021 kritisieren. Aber eine Sammelbewegung funktioniert so nicht. Wir sind dann am stärksten, wenn wir alle anderen Themen außen vor lassen und dieses Thema richtig stark machen, da gesellschaftliche Mehrheiten organisieren. Bewegungen sind keine Parteien, man muss kein Vollsortimentler sein. Sondern es geht darum, für eine Sache Veränderungen zu organisieren, anstelle alles so ein bisschen zu machen und damit zu versiegen.
Hm.
Das war ein riesiger Fehler dieser Bewegung. Und das ist auch ein riesiger Fehler von linken Bewegungen allgemein. Ich würde mich als progressiv beschreiben, aber ich kritisiere den ganzen Tag progressive Bewegungen, weil in der Machart so viel falsch läuft und wir ganz oft die Ziele nicht erreichen mit dem, was wir machen, sondern eigentlich nur uns kleiner machen und verbabbeln und Leute abgeben. Und das macht mich rasend, weil ich bin progressiv, aber halt pragmatisch.
Also würdest du sagen, die ganze Bewegung hat sich polarisiert, weil sie sich eben politisch so stark positioniert hat und von allen Mitgliedern erwartet hat, dass die jetzt mitziehen und quasi ihre Reichweite eben genutzt haben für viele große Themen, die wichtig sind.
Ja, weil sie versucht haben, alles zu behandeln. Sie haben, also Fridays for Future war dann plötzlich für alles, stand dann für alles und hat an anderen Stellen, wo es nicht so großen gesellschaftlichen Rückhalt gab, dann sich auch verirrt. Und dann war es einfach, diese Bewegung zu diskreditieren. Und summa summarum steht dann weder ein Effekt fürs Klima noch für andere Dinge. Und Fridays for Future hat ganz viele Dinge erreicht. Aber ich glaube, also Klimapaket und dass wir überhaupt so viel über Klima reden, dass jede Partei Klima in ihr Wahlprogramm schreiben muss heute, das ist schon ein Erfolg. Aber man hätte diese Bewegung sicherlich auf einer Wirkungsperspektive dann nach 2019 viel nachhaltiger gestalten können, wenn man sich wirklich nur auf Klima konzentriert hat und gesagt hat, mir ist am Ende des Tages egal, ob das ein Marktmechanismus ist oder ein anderer Mechanismus. Hauptsache, wir sorgen dafür, dass CO2 reduziert. Aber wenn man dann mit dem Slogan rausgeht mit Burn Capitalism, weil der ist ja schuld für das System und es gibt keine CO2-Reduktion im Kapitalismus, müssen wir erstmal den Kapitalismus abschaffen. Ja, Freunde, also wenn man sich Feinde machen möchte und nicht das Problem lösen möchte, dann kann man das sagen.
Also würdest du sagen, sie haben ihr Thema über Bord geworfen und zu viel geopfert, weil man könnte jetzt auch sagen, sie wollten Haltung zeigen, politische Haltung zeigen?
Ja, genau da liegt das schon das Problem. Ich muss nicht zu all diesen Themen eine Meinung haben und ich muss nicht zu allem eine Haltung haben, die ich in die Öffentlichkeit projiziere. Das führt nämlich dazu, dass Meinungsäußerungen im Zweifel nur noch Labels sind, nur noch Slogans, die man irgendwie in die Welt posaunt. Und wir nicht wirklich sinnvolle Debattenbeiträge. Wenn ich erst auftreten darf, wenn ich irgendwo unterschrieben habe, dass ich Antirassist bin, dass ich kein Sexist bin, dass ich kein kultureller Aneigner bin und ganz sicher kein Imperialist, dann sind diese Meinungsäußerungen nichts weiter als PR. Und das sehen wir doch auch in ganz weiten Teilen des politischen Spektrums. Also zu jedem Thema, zu dem man sich nicht geäußert hat, ist man schuld. Das ist so, das ist eine sehr progressive Logik irgendwie. An meinen Händen klebt Blut von Gaza, wenn ich mich nicht geäußert habe. So. Ich mache mich mitschuldig.
Also wo ich dir zustimme. Ich muss sagen, ich fände es vollkommen in Ordnung, als Organisation zu sagen, du musst hier unterschreiben, dass du kein Rassist und kein Sexist bist, wenn du mitmachen willst, fände ich in Ordnung. Aber wenn das gesamtgesellschaftlich gilt, beispielsweise hier in diesem Podcast,
ja,
dann ist es natürlich schwierig, weil dann gibt es keinen Dialog mehr.
Das ist ja eigentlich nur eine Gewissensprüfung dann sozusagen.
Ja.
Ich muss hier einmal unterschreiben, dass wir die gleiche Meinung haben.
Wir wollen ja nicht die ganze Folge jetzt darüber sprechen, wie Fridays for Future auseinandergefallen ist.
Ja, ich will das auch nur an einer Stelle nur einordnen. Ich bin voll für diese Themen, auch dass wir Antirassismus stärker machen, dass wir dafür...
Das klang nämlich eben alles so, als wäre das alles so, das sind alles nur Wörter und Hülsen und weißt du, so, oder habe ich dich da falsch verstanden?
Nee, da habe ich mich vielleicht ungeschickt ausgedrückt. Ich will nicht sagen, das sind alles Wörter und Hülsen und so weiter. Aber one step at a time. Und es gibt auch Bewegungen dafür und es gibt auch Menschen, die sich exzessiv mit diesen Themen auseinandersetzen. Aber wir hatten beim Thema Klima die Chance, einen ganz breiten gesellschaftlichen Kompromiss zu schmieden. Von, wie gesagt, von einer schöpfungsbewegten CDU bis hin zu den Marxisten. Und ich glaube, wenn man die Sachen trennt und in jedem einzelnen Bereich versucht, die Leute zu überzeugen und nicht sozusagen einen riesigen Ideologieblock anbietet und sagt, entweder du kreuzt ihn jetzt an oder du bist raus, dann überfordern wir die Leute und das treibt die Leute auch reihenweise zur AfD, das treibt in den USA die Leute reihenweise zu Trump, die Leute wählen nicht die AfD oder diese Leute wählen nicht Trump, weil die so gute Politikangebote machen, sondern weil sich die progressive Bewegung extrem von den einfachen Leuten entfernt hat, nicht mehr deren Sprache spricht, von denen sehr viel Übernahme von Ideologie erwarten, die sie zu wenig erklären. Und die sie auch nur en bloc und nur mit sehr viel Empörung und nur mit sehr viel Verurteilung anbieten. Ich bin dafür, dass wir Veränderungen organisieren, aber wir können sie besser organisieren, als so, wie wir sie in einem sehr, sehr woken Spektrum machen.
Woke, auch wieder ein ganz neues, großes Wort. Aber lass uns mal zurück zu dir kommen. Wir einigen uns darauf, dass es in Ordnung ist, gegen Rassismus zu sein. Und über Fridays for Future diskutieren wir vielleicht in einem anderen Format.
Gerne.
Du hast im Sommer letzten Jahres das Amt des Generalsekretärs bei der Bundesschülerkonferenz übernommen. Und man hat dich in dieser Zeit medial unheimlich stark wahrgenommen. Du bist im Fernsehen aufgetreten, du bist, man muss auch sagen, sehr eloquent, sehr stark, sehr fordernd aufgetreten. Mit welcher Mission bist du in dieser Rolle gestartet und was war so deine Botschaft, wo du dachtest, daran soll man sich bei mir erinnern?
Also als wir angefangen hatten, gab es dieses große Thema mentale Gesundheit, das ich sozusagen geerbt hatte von meinen Vorgängern, aber das ich für absolut richtig halte, weil man gesagt hat, okay, da schaut man zu wenig hin. Wir haben das nicht aufgearbeitet, was da in der Corona-Pandemie passiert ist. Und damit bin ich gestartet, das habe ich versucht groß zu machen, habe eine große Pressekonferenz organisiert, ist ja immer schwierig, ein neues Thema zu setzen. Wenn ein Thema bereits schon existiert, dann kann man auf den Zug aufspringen und sagen, hier, die Verteilungsdiskussion ist ja im vollen Gange und dann gibt man dazu auch noch sein Statement raus. Aber wenn man ein neues Thema aufmacht, dann muss man irgendwas in der Hand halten, muss irgendwie irgendein Szenario aufmachen. Und das haben wir versucht mit dieser Pressekonferenz, haben uns mit dem Institut der Deutschen Wirtschaft zusammengesetzt, haben diese Literature Review vorgestellt und wir haben so einen 10-Punkte-Plan, der von ganz vielen Krankenkassen, von großen Stiftungen, vom Gewerkschaftsbund und ganz vielen Organisationen unterstützt wurde, vorgestellt und gesagt, wir müssen was machen für junge Menschen. Und ich wollte eben klar machen, fördern und fordern. Wir sind nicht Generation Waschlappen. Wir können was, wir möchten Verantwortung übernehmen und es ist auch nicht zu viel verlangt, wenn man darüber nachdenkt, ob Pflichtdienste jetzt sinnvoll sind oder nicht. Das ist, also ich mache nicht Politik, um nur die Hand aufzumachen und was vom Staat zu fordern. Aber wenn wir einen signifikanten Beitrag zu diesem Staat leisten, das tun wir übrigens nicht nur, ob wir jetzt einen Pflichtdienst machen oder nicht. Wir haben ganz viele Themen, die aktuell zu Ungunsten von jungen Menschen entschieden werden, ob das Klimawandel ist, ob das Rente ist, ob das Bildung ist. Wir werden ganz viel ändern müssen. Wir erben sowieso einen Staat, der sich an vielen Stellen viel zu leicht gemacht hat und viel zu sehr in der Gegenwart und viel zu wenig in der Zukunft lebt. Und wir haben dementsprechend auch verdient, dass dieser Staat diese Entscheidungen generationengerechter trifft, als er sie aktuell trifft. Wir können das einfordern und auf der anderen Seite werden wir auch bereit sein, Aufgaben zu übernehmen. Es wird gar nicht anders möglich sein, wenn wir in einem Deutschland leben, das irgendwie funktioniert.
Und du hast dich in dem Zusammenhang, hast du ja oft das Wort Gebergeneration verwendet, was es ganz gut trifft und hast eben ganz stark eingefordert, dass man nicht nur über euch spricht, sondern auch mit euch spricht, weil das alles auf eurem Rücken ausgetragen wird. Wurde es dann tatsächlich auch von Pistorius eingeladen, im Deutschen Bundestag zu sprechen, als erster Jugendlicher? Ist das richtig?
Nein, tatsächlich nicht.
Was stimmt, dann korrigier mich bitte.
Die Fraktionen laden ja ein. Mhm. Und mich hat sowohl die AfD eingeladen, als auch die Grünen. Selbstverständlich habe ich der AfD gesagt, ich komme nicht auf das Ticket der AfD in diesen Ausschuss und bin dann über das Ticket sozusagen der Grünen eingeladen worden und habe dann dort gesprochen. Ich habe mich auch mit Pistorius getroffen, tatsächlich. Mein Statement war immer, ja, Pistorius kann mich immer anrufen. So.
Call me.
Ja, genau. Also ich habe in der BBC tatsächlich, wurde ich zitiert mit Mr. Pistorius can call me anytime.
Er hat angerufen.
Nee, ich bin nicht eines Tages morgens aufgewacht und plötzlich war Pistorius dran am Handy. Aber ich habe mich beim Verteidigungsministerium gemeldet und habe gefragt, ob man einen Termin organisieren kann. Und tatsächlich hat das auch stattgefunden. Ich wurde im Verteidigungsministerium mit meinem damaligen Stellvertreter Ayosh Yadav empfangen. Und wir haben verschiedene Themen diskutiert und das fand ich gut, das fand ich auf Augenhöhe und ich habe das Gefühl gehabt, dass zumindest mal dieser Grundsatz, wenn wir irgendwas zu jungen Menschen machen, dann sitzen die irgendwo auch mit am Tisch. Weil die sich das nicht mehr leisten wollen, sozusagen da eine offene Flanke zu haben. Weil das war ja ein No-Brainer. Dahinter konnten sich sowohl diejenigen, die für das Wehrdienstgesetz waren, als auch diejenigen, die dagegen waren, dahinter konnten die sich versammeln. Und das war dementsprechend eine Kritik, die man schwer irgendwie abschmettern konnte. Da konnte man eigentlich nur sagen, ja, sorry, haben wir verbaselt, machen wir nächstes Mal besser. Und da muss man sich natürlich aber auch daran messen lassen, das nächstes Mal besser zu machen. Und ich glaube, das ist tatsächlich angekommen. Da haben wir wirklich auch eine Wirkung. Ich denke, das wird, selbst wenn sie es nur alibi-mäßig machen, da wird in irgendwelchen Runden wenn man das nächste Mal junge Menschen diskutiert, irgendwann sagen, oh, das ist dem Besuch ist da auch schon um die Ohren geflogen, da müssen wir jetzt vielleicht junge Menschen einladen zu dem Thema.
Mhm. Du hast jetzt auch das Thema Wehrdienst schon ein paar Mal angesprochen, du sagst auch selber, das ist so ein Thema, das hat mir dann die Katze vor die Tür gelegt. Wie kommt das neue Wehrdienstgesetz, beziehungsweise auch die neu beschlossene verpflichtende Musterung, die jetzt gilt, bei jungen Menschen an? Es gibt ja auch diverse Studien, die sagen, die Mehrheit der jungen Leute ist dagegen. Was ist so denn dein persönlicher Eindruck? Ich meine, du sprichst ja mit ganz vielen Menschen.
Die Mehrheit, aber es ist nicht so, wie es dargestellt wird. Mhm. Es ist nicht so, dass da 80% der jungen Menschen sagen, nee, alles schrecklich, wir wollen nicht zum Wehrdienst gehen. Ich glaube, in der Kategorie, es kommt aufs Umfrageinstitut an, aber in der Kategorie unter 24 sind es irgendwie, weiß ich nicht, 55%, die einen Wehrdienst ablehnen oder so. Dementsprechend, es ist jetzt nicht so eindeutig und da gibt es dann sicherlich auch 45%, die es nicht vollkommen ablehnen oder sogar das Verantwortungsgefühl spüren. Das kann ich auch so widerspiegeln aus meinem Umfeld, die so ein Verantwortungsgefühl spüren, sagen, okay, wir haben da eine riesige Aufgabe, die Zeiten haben sich geändert. Wir sehen auch, dass die Zeiten sich geändert haben. Hier wird in Deutschland plötzlich viel mehr Ukrainisch gesprochen. Nicht deswegen, weil alles so toll ist auf der Welt, sondern weil Menschen fliehen mussten. Und
deine Eltern haben, glaube ich, auch Menschen aufgenommen aus der Ukraine.
Ja, genau, richtig, genau. Ich habe dann ein Verantwortungsgefühl, das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe ist, denke ich, ein Stück weit verunsichert, fragt sich, was kommt da auf uns zu, vielleicht auch wütend, weil man nicht mit jungen Menschen redet und das denen einfach sozusagen so vorkippt und sagt, ihr müsst hier irgendwas machen. Und ein kleiner Teil ist tatsächlich so in so eine sehr seltsam friedensbewegte Ebene abgerutscht.
Wieso seltsam?
Seltsam deswegen, weil dann Narrative reproduziert werden, die in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt einfach falsch sind.
Beispielsweise,
ja, warum machen wir es nicht? Warum machen wir es nicht einfach mit Diplomatie? Und da muss man den Leuten einfach, das muss man sowohl den Wagen, also es kommt so aus dem Wagenknecht-Lager, aus dem ultralinken Lager so. Und den Leuten muss man einfach ganz klar vorhalten. Wir haben von 2014 wurde die Ukraine angegriffen. Da haben wir ein Normandie-Format gemacht. Wir haben Minsker Abkommen getroffen, zwei sogar. Und wir haben eine Pipeline gebaut. Wir haben Deutschland noch abhängiger von russischem Gas gemacht, unter dem Schlagwort Wandel durch Handel. Und wir haben ganz alibimäßig so ein paar Sanktionen ausgeführt. 2022 haben wir dann gemerkt, dass wir viel mehr Möglichkeiten eigentlich hatten. Also wir haben eigentlich all das gemacht, was da gefordert wurde.
An dieser Stelle mache ich direkt Werbung für unsere Podcast-Folge mit Herrn Mascolo, mit dem wir ganz ausführlich über all diese Entwicklung gesprochen haben.
Wir haben 8 Jahre lang es heftig probiert mit Diplomatie. Nur um dann festzustellen, dass der Aggressor aus Russland und die westliche Naivität ausschließlich ausnutzt und dann auf den richtigen Zeitpunkt zu warten, um die Ukraine ganz anzugreifen. Nein, es war nicht die NATO-Osterweiterung, die dazu geführt hat, dass Russland die Ukraine angreift. Nein, es war nicht die westliche Nichtbestrebung für die Diplomatie. Es war auch nicht, wir machen es nicht für die Waffen- oder Rüstungslobby. Es liegt einzig und allein daran, dass trotz allen Vermittlungsangeboten Russland nicht bereit war, auf Diplomatie einzugehen und auch jetzt in diesem Krieg nur dann bereit ist zu verhandeln, wenn es ihnen irgendwie Aufschub gibt, wenn sie jetzt eine Waffenpause organisieren können, die für ihre Nachschublinien ganz, ganz okay ist, oder um sich international zu inszenieren. Die machen das ausschließlich, um uns zu verarschen letztendlich. Dieser Ruf nach Diplomatie ist vollkommen verfehlt und er ist irgendwie ein Spucken ins Gesicht der vielen Ukrainer, die heftig auch um unsere Freiheit in der Ukraine kämpfen. Und da muss man den Leuten einfach sagen, schaut auf das, was passiert ist. Wir haben es 8 Jahre lang heftig probiert. Und wenn das nicht geht, wenn man sich so wirtschaftlich abhängig macht wie wir, trotz eines solchen Krieges in der Ukraine und das trotzdem nicht funktioniert hat, dass Putin plötzlich zur Besinnung gekommen hat, dann ist dieser Weg der Diplomatie an der Stelle gescheitert und dann müssen wir uns über andere Sachen Gedanken machen. Und jeder, der das nicht machen möchte, der betreibt Realitätsverweigerung.
Deswegen gibt es ja jetzt auch die Ziele der Aufrüstung und man will wieder verteidigungsfähig sein. Du bist für eine Wehrpflicht. Also ich weiß, dass du so wie die Mehrheit deiner Generation für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr bist.
Ja.
Warum das und wie stehst du zur Wehrpflicht?
Also ich halte ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr oder ein republikanisches Jahr für die modernere Wehrpflicht sozusagen. Statt einfach zu sagen, Wehrpflicht oder nicht. Und wenn ihr nicht zum Bund wollt, wenn ihr verweigern wollt, dann müsst ihr so eine seltsame Gewissensprüfung machen und müsst irgendwie erklären, warum ihr jetzt Pazifisten seid. Das ist doch alles oldschool. Das ergibt wenig Sinn. Und was ich auch nicht für richtig halte, ist dann einfach zu sagen, das ist ein unflexibles Modell. Alle, die gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, müssen danach zum Bund. Das kann man besser gestalten. Man kann auch sagen, okay, in einem Zeitraum von 18 bis 29 muss jeder dieses Gesellschaftsjahr gemacht haben. Man kann sich frei raussuchen, in welchem Bereich, ob man das im zivilen oder im militärischen Bereich macht. Er leistet da einen Dienst ab und kann sich den eben je nach Lebensplanung irgendwie so einteilen, dass das funktioniert. Und dann kann man, wenn man möchte, da auch noch die Grenzen ein bisschen weiten, kann sagen, wer sowieso schon irgendwie Ausbilder beim Turnen ist, Übungsleiter oder so, oder wer sich in einem Fußballverein engagiert und so, der kann sich das anrechnen lassen und dann vielleicht Zeiten reduzieren. Ich würde da immer raten, also das eher auf Sonderfälle zu beschränken, weil das natürlich ein großes Missbrauchspotenzial hat. Da muss man auch vorsichtig sein, aber grundsätzlich halte ich das richtig, dass wir für unsere Republik, für das Land, in dem wir leben, irgendwie dieses Eingeständnis machen, da ein Jahr abzugeben. Und vielleicht sieht man das dann auch gar nicht als Verlust an, sondern man.
Wo würdest du denn dieses Jahr verbringen?
Ich würde zum Bund gehen, tatsächlich. Okay. Also ich habe auch noch vor, eine Grundausbildung zu machen nach meinem Bachelor. Aber vielleicht sieht man das ja als gewinnbringend an, zu sagen, man kommt raus aus der eigenen Blase. Wir sind eine sehr heterogene Gesellschaft und trotzdem verblasen wir uns sehr. Also wer so auf dem Gymnasium irgendwo auf dem Land gegangen ist, der kennt vielleicht nicht wirklich die Szenarien, die es in Großstädten gibt, in Bereichen, die nicht so privilegiert geprägt sind. Und wenn man dann auf eine Stube mit 8 Leuten kommt und die aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen kommt und man ein Jahr da irgendwie zu 8 im Zimmer überleben muss, dann hat man vielleicht nochmal ganz andere Einblicke, die für eine Gesellschaft gewinnbringend sind. Es gehen einige Dinge einher, die man mit so einem republikanischen Jahr, ein Gesellschaftsjahr gut gestalten kann. Ich bin auch dafür, dass das auch Frauen machen müssten in dem Kontext. Aber kommt halt darauf an, ob wir diese Grundgesetzänderung hinbekommen würden. Also die CDU würde das ja auch machen wollen. Also selbst die konservativen Kräfte würden nicht die alte Wehrpflicht zurückholen wollen, sondern es steht, soweit ich weiß, im Grundsatzprogramm dieses Gesellschaftsjahr, dass die CDU das auch machen wollen würde. Wir haben nur aktuell keine Verfassungsmehrheiten, weil die Linke alles sabotiert, was mit Verteidigung zu tun hat. Und wir dementsprechend in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall nicht so ein Gesetz hinkriegen würden.
Würdest du sagen, mein Eindruck stimmt, dass es auch unter jungen Leuten auch heute einfach nicht mehr so verpönt ist, zur Truppe zu gehen? Also ich muss sagen, in meiner Schulzeit war es das wirklich. Also ich weiß noch, wie das immer Thema war bei den Jungs, die alles dafür gesorgt haben, um ausgemustert zu werden und dann Zivi machen wollten. Und dass die wenigen, die richtig Bock hatten auf Bundeswehr, sich dafür rechtfertigen mussten. Damals gab es auch richtig viele Kriege, für die wir auf die Straße gegangen sind, um irgendwie für Frieden zu demonstrieren. Aber das war eben nicht so dicht vor der eigenen Haustür. Und ich glaube, da hat sich einiges verändert. Würdest du dem zustimmen?
Ja, unbedingt. Ich kann noch nachvollziehen, wo das herkommt. Mhm. Also wenn ich die Geschichten, die man so hört, von meinem Großvater zum Beispiel, der beim Bund war, und von den ganzen Vätern sozusagen, die irgendwie Wehrdienst gemacht haben, dann war das bis vor 2022, waren das im Prinzip alles nur Geschichten von irgendwelchen Leuten, die besoffen dumme Dinge getan haben. Also zum Teil hat man da auf Kasernen aufgepasst, in die eh keiner mehr gegangen ist. Man hat zum 110. Mal irgendwelches Gelände vermessen, das vorher schon alle anderen Leute auch schon vermessen haben, einfach nur um den Leuten Aufgaben zu geben. Also die Leute haben sich da irgendwie gelangweilt und irgendeinen Blödsinn gemacht und, also überspitzt es jetzt, aber zum Teil gelangweilt, irgendeinen Blödsinn gemacht und das war der Wehrdienst. Und jetzt merken wir, oh shit, das ist jetzt eine ganz andere Lage. Diese ganzen diplomatischen Bemühungen, die waren vielleicht auch richtig, neue Ostpolitik und so, das hatte alles seine Berechtigung. Aber spätestens jetzt gibt es mindestens ein Land in dieser Welt, das ausnutzt, dieses Bestreben. Und dann brauchen wir neue Strategien. Ich bin immer noch für Diplomatie, ich hoffe immer noch, dass wir alles mit verbal lösen. Aber wenn es halt nicht anders geht und wenn das zu unserer Schwäche gemacht wird, dann brauchen wir andere Lösungen. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist angekommen und dementsprechend hat auch die Truppe eine Aufwertung sozusagen bekommen. Und dann muss die Truppe jetzt aber auch liefern, wenn die Rekruten dann zurückkommen vom Wehrdienst, dann dürfen sie nicht nur erzählen sozusagen von besoffenen Geschichten, sondern sie müssen davon erzählen, dass sie da irgendwas gemacht haben, was ihnen irgendwie Purpose gegeben hat oder zumindest Strukturdisziplin, was, also man kann auch noch saufen, das ist jetzt, ich bin ein liberaler Geist, aber es muss für die Bundeswehr irgendwie ein anderes Bild her und das etabliert
sich. Auch was Frauen angeht.
Auch was Frauen natürlich.
Oder Menschen mit Migrationsgeschichte.
Extrem, also so Fälle wie von den falschen Bergern in Zweibrücken, das geht nicht. Das ist nicht nur ein Image-Schaden, das geht auch einfach nicht in einer Parlamentsarmee, in einer Armee, die für unsere Demokratie kämpfen soll, dass dort solche sexistischen Dinge passieren, dass solche Anfeindungen passieren und es ist ein strukturelles Problem. Es gibt ganz viele tolle Soldaten, die einen richtig guten Job machen, aber man kann da nicht von Einzelfällen reden. Das ist schon ein strukturelles Thema und die Bundeswehr hat ihre Ziele, was Diversität angeht, auch nie erreicht. Das ist immer Frauenanteil unter 20%. Und wir wissen aber auch aus der Forschung beispielsweise, dass diversere Armeen besser in Kriegsgebieten agieren, weil Personen mit unterschiedlichen Hintergründen besser auf unterschiedliche Probleme reagieren können. Und wenn du dann eine Heterogenität in der Truppe hast, dann ist das tatsächlich hilfreich. Also es ist nicht nur Gesellschaftspolitik zu sagen, wir brauchen mehr Frauen bei der Bundeswehr, es ist auch Verteidigungspolitik. Also da gibt es super, das sind die Beispiele, auf die ich vorhin anknüpfen könnte. Man kann viele Argumente im Zweifel anders aufziehen und kann damit mehr Leute erreichen. Wenn ich jetzt nur sagen würde, wir brauchen eine Frauenquote für den Bund, dann werde ich die gesamte konservative Öffentlichkeit irgendwie, da rasten die aus. Wenn ich denen aber sage, ey, das ist gut für unseren, für den Verteidigungsfall, das ist gut für die Truppe, diese Armeen sind stärker, schaut mal nach Israel, schaut mal nach Skandinavien, wo es tolle Beispiele gibt von wirklich vielen Frauen in der Truppe.
Lass uns zum Schluss nochmal über das Thema Polarisierung sprechen. Zum einen gibt es eine starke Polarisierung innerhalb deiner Generation, stellt man fest. Wir haben die Ergebnisse der aktuellen Trendstudie Jugend in Deutschland, psychische Belastungen, Zukunftsängste, Kriege, Inflation, Wohnraum, Spaltung der Gesellschaft. Es gibt so viele Themen. Und eine Reaktion ist, dass sich viele den politischen Rändern zuwenden. Ich habe tatsächlich auch in dieser Studie gelesen, dass junge Frauen häufiger Parteien wie die Linke oder die Grünen unterstützen, junge Männer sich dem konservativen oder rechten Spektrum zuwenden. Was sagst du dazu? Was können wir dagegen tun? Und die Gründe kennen wir ja.
Naja, die Gründe muss man schon sauber aufarbeiten, weil das interessant ist, dass da so eine Trennung aufgeht zwischen Männern und Frauen. Und das hat ganz sicher was mit der Krise der Männlichkeit zu tun, dass Frauen eben Jahrhunderte und Jahrtausende unterdrückt wurden und Männer Privilegien hatten. Und spätestens vor 150 Jahren hat die Frauenbewegung so richtig Fahrt aufgenommen, hat sich Stück für Stück Rechte erkämpft und es wurde so an dem Bild der Frau über über mehr als ein Jahrhundert effektiv gearbeitet, dass neue Frauenbilder entworfen, neue Konzepte, wie soll Weiblichkeit aussehen und so weiter und so fort. Und jetzt wäre ich ein bisschen assi, auf der männlichen Seite ist nicht so viel passiert, sagen wir es mal so. Also wir Männer haben uns nicht weiterentwickelt, sagen wir es, wie es ist. Und spätestens jetzt, wo diese Privilegien an vielen Stellen aufgebrochen sind, wo schon sehr, sehr viel passiert ist, wo Frauen in den meisten Fällen, zumindest in Deutschland, nicht mehr einen bestimmten Mann heiraten müssen, um irgendwie finanziell sicher zu sein und so, spätestens jetzt haben wir da ein Problem. Als Männer sozusagen, weil wir uns nicht weiterentwickelt haben, so wirklich. Und jetzt wird auch viel mehr angekreidet, was das Problem ist, was gut ist. So, und jetzt werden junge Frauen immer progressiver und machen aber dann aber den Fehler im Feminismus, dass man diese Männer nicht mehr versucht mitzunehmen. Weil wenn ich wirklich versuche, eine bessere Gesellschaft zu kreieren, dann muss ich Männer wie Frauen für mein Thema gewinnen. Dann muss ich sagen, oh, ja, auch ihr Männer sollt Feministen sein und ja, auch ihr habt einen Platz in dieser Bewegung. Und zwar nicht nur in der zweiten Reihe, sondern gleichberechtigt neben den anderen auch.
Also sollen wir euch die Hand reichen und euch einladen? Oder
ja, das, also der Plan muss sein, mit Männern diese Gesellschaft zu verändern und nicht gegen sie. Das ist extrem hart und ich verstehe auch, warum das so extrem hart ist, weil das ja immer Männer sind, die das Problembild darstellen an vielen Stellen und dass man da auch eine große Wut und große Hass hat und so weiter. Aber Wut und Hass werden das Problem nicht lösen. Die sind kein guter Ratgeber. Und man muss Männern die Hand reichen. Und mal ganz ehrlich, ich schätze mal, du bist Feministin. Ich würde mich auch als Feministin bezeichnen. Was ist das Angebot, das der moderne Feminismus an den 15-, 16-jährigen jungen Mann macht, der gerade in der Identitätsbildung ist, sich so ein bisschen orientiert, welche Vorbilder und so, wenn viele Aussagen im Feminismus darauf hinauslaufen, alle Männer sind das Problem. An welchen männlichen Vorbildern soll sich der noch orientieren, wenn plötzlich alle das Problem sind?
Da besetze ich ganz stark auf Eltern zum Beispiel. Also ich als zweifache Mutter beispielsweise möchte meinen Sohn entsprechend erziehen und lebe das mit meinem Mann entsprechend vor. Aber ich glaube, was du eben gesagt hast, dieses Wütendsein bringt nichts. Ich glaube schon, dass das was bringt. Ich finde es wichtig, dass Menschen wütend sind. Ich finde es wichtig, dass schwarze Menschen wütend sind. Ich finde es wichtig, dass Frauen wütend sind. Und ich finde es nicht in Ordnung, denen diese Wut abzusprechen.
Da sind wir an einem ganz spannenden Punkt, ich finde es wahnsinnig spannend an der Stelle, weil die Wut ist berechtigt, weil sie sorgt dafür, dass wir über diese Themen reden. Wenn wir dann aber über diese Themen reden, dann darf das nicht dazu verkommen, dass die Wut dazu führt, Leute abzustoßen und zu verdrängen. Weil gerade wenn die Aussage ist, das Patriarchat erzieht Menschen so, dass sie reflexhaft gewisse Dinge sich aneignen und so weiter, dann können wir nicht überall jeden Mann sozusagen dafür verantwortlich machen, du hast es jetzt willentlich getan, du bist sozusagen, hast deine ganz entschlossene Entscheidung getroffen, wenn du unterbewusst eine Frau unterbrochen hast. Ich meine, ich rede nicht über die harten Sachen, aber sozusagen, du hast gerade eine Frau unterbrochen, du bist einfach nur ein verkappter Sexist. Sozusagen, wir können nicht überall Absicht unterstellen und es wäre vielleicht zielführend, schöner, den Mann an die Hand zu nehmen und zu sagen, ey du, ich habe das beobachtet, ich habe das Gefühl, du hast da sozusagen eine Frau unterbrochen und das kommt vielleicht auch irgendwo aus so einem patriarchalen Reflex oder sowas. Vielleicht kannst du es reflektieren und machst es beim nächsten Mal besser. Das wäre zum Beispiel eine Herangehensweise, damit könnte man den Mann, der ist vielleicht kurz erschrocken, oh sorry, ist mir gar nicht aufgefallen, dann könnte man den einbinden. Wenn man den beiseite zieht und sagt, du bist ein scheiß Sexist, du bist ein ganz schlimmer Sexist und du hast hier nichts zu versuchen, dann verlieren wir den Kollegen an Andrew Tate und die AfD.
Also ich kenne keine Feministin, die das macht, ehrlicherweise. Und ich kenne auch keinen feministischen Mann, der sauer ist, wenn Frauen sagen, not all men, but always men.
Ja, aber es heißt ja nicht not all men, but always men. Die Meinung geht ja an vielen Stellen weiter und das ist tatsächlich, also hat es bis in den Spiegel geschafft. Die Zeile ist mir im Kopf geblieben. Kommentar im Spiegel zu den vergangenen, zu den Sachen, die passiert sind. Männer sind das Problem. Ja, alle. Und das ist das, was ich gerade sagen wollte mit Vorbildern. Welche Vorbilder werden noch übrig gelassen? Wen soll ich denn jetzt noch nehmen als Mann sozusagen? Wen kann ich nehmen? Und Eltern spielen eine wichtige Rolle, aber es werden nicht nur Eltern lösen. Wir wissen, dass unsere Kinder nicht nur von Eltern erzogen werden, sondern von einer Gesellschaft, die Ideale und Vorbilder hat. Welche Person bietet man da noch an, wenn alle Männer das Problem sind? Erklärtermaßen. Und da gibt es nichts mehr. Und das ist das Problem. Wenn sozusagen das linksprogressive Spektrum Männern ein Vakuum anbietet, dann ist es wahrscheinlicher, dass die dann auch irgendwo zumindest zu denen gehen, die ein Scheißangebot haben, aber zumindest ein Angebot haben. Und dann landen die Leute bei Andrew Tate, bei keine Ahnung wem. Und deswegen klingt es extrem hart, aber wir müssen auch mit Männern über deren Gefühle reden und wir müssen auch Männern ein Angebot machen, das dazu führt, dass sie zu Feministen werden. Und dann
auf
alle
jeden Fall, wenn
alle
wir über Jugendliche Männer sprechen, stimme ich dir vollkommen zu. Ja. Erwachsene Männer, finde ich, denen kann man durchaus zutrauen, auch mal irgendwie selbst zu reflektieren und zu überlegen, was ist da eigentlich los und warum bin ich eigentlich Teil des Problems. Aber Jugendlichen und Jungs ein Angebot zu machen, ist ultra wichtig. Natürlich.
Darauf will ich hinaus. Also wir verlieren halt viele junge Männer genau deswegen, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich jetzt ankommen würde und sagen würde, als Mann, ey, wir haben über Jahrhunderte und Jahrtausende nicht über männliche Gefühle geredet, vielleicht müssen wir das mal machen, wir müssen uns als Männer verletzlich zeigen und mir fällt das auch extrem schwer, ich bin davon auch geprägt, ich bin auch irgendwo einer von diesen patriarchalen Menschen, die da damit aufgewachsen sind, dass es nicht normal ist.
Ich dachte, die Gen Z kriegt das besser.
Ja, ich bin aber auch, ich bin in der Provinz aufgewachsen, ich bin auch damit aufgewachsen, dass es irgendwie uncool ist, als Mann sich verletzlich zu zeigen. Und deswegen müssten wir eigentlich auch über die Gefühle von Männern reden, aber ich habe das Gefühl, auch im Feminismus ist sozusagen schnell sozusagen, jetzt noch über Männer reden. In dieser Situation jetzt noch über Männer reden. Also wir wollen nicht über Männer reden, wir wollen eigentlich nur über Frauen reden und dann kriegen wir wieder keine gesellschaftliche
Hauptsache, Mann. Wir reden miteinander. Also es ist wie bei Fridays for Future. Auch der Feminismus ist polarisiert und hat nochmal ganz viele Themen, was intersektionale Probleme angeht und so weiter. Aber das sprengt jetzt gerade leider hier komplett den Rahmen, auch wenn ich gerne noch stundenlang mit dir weiter diskutieren würde. Ja. Ganz kurz. Du polarisierst auch selbst als Person. Und was mir aufgefallen ist, wenn man sich so Snippets bei Social Media von deinen Auftritten anschaut, die typischen Kommentare wirklich, vor allem von älteren Menschen, von Boomern, noch älteren Menschen, ist immer dieses, uns hat doch früher auch keiner gefragt, was willst du denn jetzt, Junge? Ja. Und junge Menschen, die dich wirklich abfeiern und sagen, rede endlich einer mal, der uns aus der Seele spricht, vielen Dank. Und dann kam der Moment, da ist es dann auch gekippt, da hast du super viel Hate abbekommen und auch persönliche Drohungen. Da hast du ein Selfie mit Lena Pütz gepostet. Mhm. Sie ist das Social-Media-Gesicht der Bundeswehr. Und dann ging es komplett ab in deinem Postfach. Wie bist du damit umgegangen?
Ja, also
und war dieses Selfie auch Kalkül oder nee, spontan?
Das Selfie war spontan. Wir kamen vom Deutschen Volkstrauertag zurück. Wir waren beide geladene Gäste im Plenarsaal. Und dann kamen wir da zurück und haben gedacht, jetzt sollten wir vielleicht das aber trotzdem noch irgendwie zeigen. Und auch Volkstrauertag eigentlich eine wichtige Sache, dass wir da mehr drüber reden. Und dann haben wir dazu Sachen gepostet. Und dann haben wir eben noch dieses Selfie gepostet, weil wir gerade irgendwie dabei waren, Sachen zu posten. Und sie hat diese Story gemacht und wir haben halt irgendwie zufälligerweise standen vom Berliner Hauptbahnhof und wir haben irgendwie zufälligerweise die neue Werbung der Bundeswehr gesehen. Dann habe ich gedacht, komm, dann machen wir halt das. Und dann plötzlich ist es über uns oder über mir hereingebrochen, nicht über sie, sie kennt das ja, aber über mich ist es hereingebrochen, weil ein großer Account, nur der Koch, knapp 100.000 Follower gepostet hat, wie kannst du nur so eine Scheiße posten und dann einfach nur das sozusagen das Bild, das Screenshot von dem Bild und das gepostet hat. Und dann ist so ein anderer Vogel.
Das war die Wut darüber, dass du Werbung für die Bundeswehr machst dann am Ende, oder?
Genau, das war die Wut darüber, aber vollkommen, also man kann ja auch in den Diskurs treten, man kann sagen, ich finde nicht, dass die Bundeswehr Werbung machen sollte und ich finde, du solltest sowas nicht posten, kann man sagen. Aber das kann man auch dann auch
warst
so.
Warst du dann noch im Amt eigentlich?
Einen Tag danach war ich. Also es war okay. Ein Tag danach. Ich war nicht
Hättest
mehr im
du
Amt.
Sonst gepostet, wenn du noch im Amt
Wahrscheinlich
gewesen
nicht. Okay. Wahrscheinlich nicht. Dann hätte ich vielleicht noch irgendwie so eine Alarmglocken gesagt, okay, ich muss jetzt hier neutral sein, aber es war ein Tag, nachdem ich im Amt war. Ja, und dann ist die Hölle über mir hereingebrochen und ganz viele Leute haben mir geschrieben. Es gab so zwei so extrem linke Influencer, die geschrieben haben, Kriegspropagandist und Kriegstreiber, und meine DMs waren voll mit Leuten, die geschrieben haben, dann fang dir doch eine Kugel an der Ostfront und dann geh doch verrecken fürs Vaterland, das ist Wortlaut so. Das ist gerade so, dass man es nicht zur Anzeige bringen kann, das ist keine Morddrohung, das ist kein aktives Ding, aber es ist halt, man wünscht jemand anderem freundlich den Tod und das war hart, aber so ist es.
Hat das dich irgendwie zum Nachdenken gebracht oder hat das dich irgendwie gar nicht aus der Ruhe gebracht, weil du sagst, nee, ich stehe zu meiner Haltung?
Es hat mich in dem Sinne schon nachdenklich gemacht, weil also man muss eine Auskunftssperre dann irgendwann mal organisieren vom Amt, dass man, dass nicht jeder sozusagen seine Adresse herausfinden kann, das ist wichtig. Und dann wird man so ein bisschen awarer, dass man vielleicht im Privaten ein bisschen vorsichtiger sein muss jetzt, vor allem wenn so eine Zeit da war. Aber am Ende des Tages, ich weiß, dass das politisches Business ist und ich weiß, dass das nicht nur mir passiert, sondern ganz vielen anderen Leuten. Da sind große Communities des Hasses von rechts wie von links, von islamistisch bis überall möglich hin, die Hass verbreiten. Und eigentlich sind das ja arme Würstchen, die dann sozusagen da stehen und irgendwem schreiben, ey, du bist doch so ein schrecklicher Mensch, weil du hier irgendwie die und die politische Meinung vertreten hast. Das sind arme Würstchen, die sich irgendwie radikalisiert haben oder ihren Frust und Wut über die Welt darüber im Internet auskippen. Und ich bin froh, dass ich mich das jetzt nicht so persönlich tangiert, aber ich habe eben Sorge, dass, also ich war 18 und ich war auch öffentlich zugänglich, dass ich 18, also ich bin immer noch 18, dass ich 18 zu dem Zeitpunkt bin. Und ich habe eben die Sorge, dass andere Leute, die vielleicht auch in meinem Alter sind, auch politisch aktiv sind, dass die sich aufgrund von solchen Sachen nicht mehr in dem Maße raustrauen und dass die dann vielleicht nicht so damit umgehen, so entspannt und das sich so anschauen. Und das ist halt die große Sorge, die man allgemein haben muss, dass solche Beispielleute abschrecken, überhaupt in die Politik zu gehen. Dann wird es ganz gefährlich, wenn wir diesen Rechten, Rechtsextremen und Linksextremen diese Felder überlassen. In meinem Fall waren es tatsächlich Linksextremen, also es war nicht die rechte Blase, auch wenn die mich auch ganz sicher nicht mag. Wenn wir denen das Feld überlassen, haben wir verloren. Deswegen, das macht mich eigentlich nur noch stärker, irgendwie zu sagen, ich will mich engagieren und weiter vorantreten. Und ich stehe hinter der Bundeswehr. Ich stehe dafür, dass wir verteidigungsfähig werden müssen. Wir hatten ukrainische Flüchtlinge bei uns. Das ist eindeutig, dass wir irgendwie fähig sein müssen, zu verhindern, dass sowas auf NATO-Boden passiert.
Was sind deine nächsten Pläne für die Zukunft?
Ich bin ja im Beraterkreis von Cem Özdemir. Ich finde es sehr spannend, wie es da weitergeht. Mal schauen, was da noch so passiert jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Und studiere weiter, klar. Hoffe, dass ich in 3 Jahren meinen Bachelor habe und dass ich danach eine Grundausbildung machen kann bei der Bundeswehr und möchte dann natürlich aber trotzdem noch weiter studieren. Vor allem in einem forschungsintensiven Bereich braucht man eigentlich noch einen Master, vielleicht sogar noch einen Doktor, das muss ich mal schauen. Und ich veröffentliche ein Buch im September, erscheint bei Rowohlt, Deutschland völlig lost, wie meine Generation dem Land den Arsch retten wird. Wo ich eben beschreibe und mitnehme, wie junge Menschen strukturell vernachlässigt werden in unserer Gesellschaft und welche Handlungsfelder es gäbe und wo wir junge Menschen auftreten müssen. Und ich glaube, da haben wir einfach ganz viel noch, da habe ich ganz viel Erzählungsbedarf. Und eine Sache, weil wir jetzt ganz viel über Gesellschaftspolitik geredet haben, vielleicht gar nicht etwas ungeplantermaßen und ich da vielleicht gar nicht so eine, also in vielen Bereichen nicht so eine progressive Meinung zu scheinen habe. Ich bin wahnsinnig davon überzeugt, dass wir ein krasses Problem mit Rassismus in der Gesellschaft haben, dass wir ein krasses Problem mit Diskriminierung in der Gesellschaft haben. Also ich kritisiere aber in vielen Stellen die Wege, das in die Öffentlichkeit zu tragen und die Wege, das irgendwie in der Gesellschaft publik zu machen, dass wir was ändern müssen. Ich habe das Gefühl, dass insbesondere in der Wokeness-Bewegung so viel mit moralischer Empörung und Verurteilung gearbeitet wird und das aber die Totengräber sind von einer guten Debatte. Wenn ich überall den Zeigefinger auspacke und auf Leute zeige und sage, das ist rassistisch und das ist sexistisch und das ist nicht in Ordnung, dann beende ich eine Debatte, statt eine zu beginnen. Und wir sollten eigentlich versuchen, Debatten zu beginnen, um die Leute zu gewinnen. Also das Ziel muss immer sein, die Leute mitzunehmen und das ist so der Antritt, den ich versuche zu bekommen. Ich glaube, wir können anders für progressive Themen kämpfen.
Zum Abschluss in einem Satz, Quentin. Wie können wir haben ja ganz viel darüber gesprochen gerade und es ist ja auch wichtig, dass wir darüber diskutieren. Wie können wir Gesellschaft besser machen?
Wir können Gesellschaft nur dann besser machen, wenn wir die gesamte Gesellschaft hinter unsere Punkte stellen wollen. Wenn wir Stück für Stück versuchen, dass das, was wir für sinnvoll und richtig erachten, dass wir damit in den Dialog, in den Diskurs gehen und die Leute von unseren Positionen überzeugen. Sie nicht abstoßen, sie nicht verurteilen, sie nicht als schlimmste Person, wie auch immer, darzustellen, sondern sie versuchen mitzunehmen und es kostet manchmal ganz viel Energie und manchmal ist da ganz viel Wut dabei, die berechtigt sind, die absolut richtig ist, die auch erst dazu führt, dass wir darüber reden, was auch gut ist. Aber wenn wir dann in den Dialog mit der Gesellschaft treten, dann muss diese Wut und dieser Hass muss irgendwie übersetzt werden in den konstruktiven Willen, mit diesen Leuten eine Veränderung zu organisieren. Der Plan von jeder sozialen Bewegung muss immer sein, möglichst viele Menschen hinter sich zu gewinnen, um diese eine Sache zu verändern, anstelle möglichst viele Leute abzustoßen und dann zu sagen, ja, wir sind ja moralisch so toll, wir haben alles erreicht, weil wir haben die ganze Checkliste an Ideologiepunkten abgehakt, die man so haben kann. Das ist nicht der Weg, und wenn wir es wieder schaffen, auch im Feminismus und auch an vielen anderen Stellen, alle mitzunehmen, alle an Bord zu holen und zu sagen, wir gehen nach vorne.
Weil wir basic gemeinsame Werte haben, oder?
Ja, weil wir basic, ich glaube auch, dass viele Leute, die AfD wählen, dass auch die noch zurückzuholen sind, dass die nicht alle sofort, dass die nicht alle mit Springerstiefeln und Nazis, da gibt es einige sehr, sehr, also wir haben uns vielleicht auch zu sehr damit eingenistet, dass es in Deutschland gar nicht gäbe. Es gibt sicherlich einen Bodensatz von Leuten, die wir vielleicht nicht mehr zurückkriegen. Aber viele von denen wählen aus Frust oder weil sie das Gefühl haben, wir sprechen nicht mehr deren Sprache, wählen die. Und mit denen müssen wir in Austausch gehen und die müssen wir zurückzerren. Und das geht nicht, wenn ich nur den Zeigefinger auspacke. Das geht nur dann, wenn ich mich kooperativ zeige. Und wie gesagt, ich glaube, Hass und Wut sind kein guter Ratgeber, wenn wir diese gesellschaftlichen Sachen anstreben. Aber ich kann sie sehr gut verstehen. Das möchte ich gesagt haben. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich kann das sehr gut verstehen. Es ist auch wichtig, um die Themen aufzubringen. Aber dann, wenn wir in den Diskurs gehen, um die Leute wieder an Bord zu holen, dann wird uns da Hass nicht weiterbringen. Auch wenn er so nachvollziehbar er ist.
Darauf einigen wir uns. Hass Gerne. Und Empörung, darauf geben wir uns die Hand. Politiker durch und durch. Wenn man Sie bittet, einen Satz zu sagen, kommen 300 Sätze. Quentin, vielen, vielen Dank.
Danke.
Es hat Spaß gemacht, mit Sie zu diskutieren und alles Gute für dich.
Dankeschön. Mach's vielen, gut. Vielen Dank.
Gesellschaft besser machen. Eine Podcast-Produktion der Körperstiftung. Projektleitung Amira Naumann. Moderation und Redaktion Mushta Scherzada. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und lasst eine Bewertung da.